schönen guten Tag zu Hause an den Radios. Es ist mal wieder Donnerstag. Wir haben Februar, wir haben Winter draußen und donnerstags alle vier Wochen ist von um drei bis um vier hier das Selbsthilfemagazin Chance auf Sendung. Und ich sage bewusst was zum Winter, weil es ist gerade so schön, es liegt Schnee draußen und da braucht es keine Panik und keine Angst, weil Winter ist, sondern es ist einfach schön, wenn man nach Hause fährt, nach Hause läuft und die Kinder sieht, die fröhlich Schlitten fahren auf allem, was so irgendwie nach Hügel aussieht. Und wenn wir die Sendung im Sommer dann mal wiederholen und hier redet jemand über den Winter, dann kann man nur schmunzeln. Ja, also mein Name ist Gabriele Wiesner. Ich arbeite bei der ICOS, dem Beratungszentrum für Selbsthilfe. Und das heute hier ist unser Selbsthilfemagazin Chance, mit dem wir seit 1999 regelmäßig auf Sendung sind, alle vier Wochen hier zu Selbsthilfe, zu Beratungs- und Hilfsangeboten. Zu erzählen gibt es da immer was. Also Selbsthilfe ist total voll mit Themen und wir nutzen die Stunde hier alle vier Wochen sehr gern, um allen zu Hause an den Radios davon zu berichten. Ja, ich habe meine Kollegin mitgebracht, Bettina. Hallo, grüß dich.
Hallo, freue mich auch da zu sein.
Genau, also wir zwei, wir begleiten durch die folgende Stunde, wie wir das so alle vier Wochen machen und bringen zu Beginn ein paar Infos, so ein paar grundlegende Dinge zur Selbsthilfe rüber. Die ICOS als Beratungsstelle gibt es seit 1991 und wir sind viel gewandert in der Stadt von Ort zu Ort zu Ort und im Moment findet man uns und wird uns auch hoffentlich weiterhin in der Zukunft finden in Lobeda Ost im AWO-Zentrum in der Kastanienstraße 11, direkt gegenüber vom großen Klinikum. Dort haben wir unser Büro, wir haben dort drei sehr gemütlich nutzbare Gruppenräume im Angebot, die wirklich sicher sind, geschützt, einen geschützten Rahmen bieten für alle Gruppen, die sich dort treffen wollen. An sieben Tagen, gern auch rund um die Uhr. Ja, ich bin auch seit 1991 dabei und die Selbsthilfe mache ich seit 2001 und Bettina ist auch schon seit 2017 in der Selbsthilfe aktiv, also wir wissen eigentlich immer in etwa, wovon wir reden. Wir arbeiten viel für die Öffentlichkeit. Selbsthilfe muss in die Öffentlichkeit, damit Menschen sehen, was es so für Hilfsangebote gibt, die man nutzen kann. Und zwar nutzen wir für die Öffentlichkeit, um dahin zu kommen, unter anderem einen Schaukasten am Gebäude der Anatomie am Teichgraben. Dort findet man immer die aktuellen Gruppentrefftermine, die Bettina dort in den Schaukasten hängt. Und dort kann man halt nachlesen, wer sich wann zu welchem Thema trifft in Jena. An welchem Ort natürlich auch. Ja, an die Zeitung geben wir unsere Pressemitteilungen. Dort kann man in der Rubrik Aktuelles, also so Veranstaltungen, immer nachlesen, wenn sich am Tag eine Selbsthilfegruppe irgendwo in dieser Stadt trifft. Wir geben in jedem Jahr eine Selbsthilfezeitung heraus, die heißt auch Chance, genauso wie dieses Hörmagazin hier. Und die findet man gerade ganz druckfrisch. Die ist Anfang Januar gekommen zu uns aus der Druckerei. Findet man die an vielen Stellen. Wir fangen an aufzuteilen in die Apotheken, in Beratungsstellen. Also überall da, wo man auslegen darf, kann man irgendwo eine Chance finden und mitnehmen und mal reinschnüffeln. Im Internet sind wir natürlich auch vertreten unter www.selbsthilfe-in-jena.de. Auch Facebook bringt ab und zu Infos von uns aus der Selbsthilfe über Gesundheit und auch über präventive Angebote. Ja, Bettina wird uns was sagen zu einigen Gruppenthemen und nächsten Terminen höchstwahrscheinlich.
Ja, ich möchte einfach ein bisschen aufzeigen, wie vielfältig die Selbsthilfe in Jena ist. Es beginnt mit einem Thema chronische Schmerzen. Die Gruppe hat sich neu gegründet und freut sich ganz sehr über Menschen, die damit ihre Erfahrungen beitragen können. Da ist das nächste Treffen am 9. März um 15 Uhr bei uns in der ICOS. Dann ein erstes Treffen für die Selbsthilfegruppe Borderline findet bei uns in der ICOS statt am 9. Februar um 10.30 Uhr. Da braucht man sich gar nicht anmelden. Die Quinn hat uns gesagt, einfach vorbeikommen. 10:30 das erste Treffen am Montag. Dann ein weiteres Thema ist Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Das sind chronische Darmerkrankungen. Auch da gibt es ein Treffen im Februar und zwar am 11.02. um 18.30 Uhr, auch bei uns in der Beratungsstelle. Dann suchen wir weitere Interessierte und zwar für ein Thema Frauen mit Neurodivergenz. Also unter Neurodivergenz verstehen wir hier Autismus, ADHS zum Beispiel oder Hochsensibilität. Und die Frauen wollen einfach über ja, ihre Erfahrungen sprechen, wie sie damit in der Gesellschaft umgehen können und sich natürlich auch stärken, ne? Nicht nur über das, was nicht funktioniert.
Ja, ja. Ich habe auch noch drei Themen und zwar Migräne, also etwas, was viele Menschen quält. Die neu gegründete Migränegruppe, die schon mehrere Treffen hinter sich hat, sucht weiterhin neue Mitglieder und kommt das nächste Mal zusammen am 11. März um 16.30 Uhr bei der ICOS in der Kastanienstraße 11. Eine Selbsthilfegruppe mit einem etwas lustigen Namen, Waggon Regenbogen, kümmert sich um Menschen mit ADHS und anderen Formen von Neurodivergenz, die teilweise eventuell erwerbsunfähig sind oder von Erwerbsunfähigkeit bedroht sind, können auch gerne älter sein. Also dazu kann man sich bei uns melden. Und dann ein anderes Thema noch, Eltern, die sich verlassen fühlen, also von denen sich die Kinder irgendwie entfernt haben, losgesagt haben und die Eltern damit nicht wirklich klarkommen und sich in einen Austausch begeben wollen und sich gegenseitig stärken möchten. Verlassene Eltern, also dazu kann man sich gern auch bei der ICOS melden.
So, du. Ja, ich mache jetzt die Überleitung. Wer natürlich regelmäßig bei uns das Selbsthilfemagazin hört, weiß, dass wir die Sendung nie alleine machen. Und wir haben heute Gäste im Studio und zwar, die werden uns berichten über ein ganz besonderes Unterstützungsangebot in Jena, was für Menschen gedacht ist, die noch allein zu Hause wohnen können und aber ambulant betreut werden. Das Angebot wird von der Diakonie gestellt und wir haben im Studio Rocco Fritsche, dann die Grit Möbius und zwei Klienten von Ihnen, den Mike und die Ronja. Hallo an euch. Ja, und genau, an wen sich das Angebot richtet, wie ihr dazugekommen seid und so weiter, das hören wir nach der ersten Musik. Ja, meine erste Frage richtet sich erstmal an die Fachkräfte hier bei uns im Studio, an Sie, Rocco Fritsche und Grit Möbius. Was versteht man denn genau unter dem Angebot ambulant betreutes Wohnen und an wen richtet sich das?
Ja, danke erstmal für die Einladung und danke, dass auch unsere Klienten zugesagt haben. Das ist echt eine große Sache für uns. Ambulant betreutes Wohnen klingt vielleicht ein bisschen irritierend. Letzten Endes ist es eine fachliche Assistenz, die wir leisten und diese sozialpädagogische Einzelfallhilfe ist stark bedarfsorientiert, also welche Bedarfe haben unsere Klienten. Dann ist sie im 1:1-Setting, also wir treffen uns in 95-99% der Fälle allein mit unseren Klientinnen, oft in den Wohnungen, aber auch an allen anderen notwendigen Orten, wo eben Termine vonnöten sind. Das wäre so der erste Teil. Und für wen dieses Angebot ist, es richtet sich an alle Volljährige in Jena lebend, die noch selbstständig in ihrer eigenen Wohnung zurechtkommen, meistens eine psychische Erkrankung aufweisen oder sich in einer akuten Krisensituation befinden. Damit einhergehen können körperliche Einschränkungen gehen. Ärztliche Nachweise sind hilfreich, aber nicht obligatorisch, genau. Begleiterscheinungen können Suchterkrankungen sein und das Sozialamt finanziert diese Eingliederungshilfe nach dem 9. Sozialgesetzbuch.
Ja, Frau Möbius, wollen Sie noch irgendwas ergänzen, was jetzt vielleicht noch wichtig wäre?
Nee, ich glaube, es hat der Kollege schon sehr gut zusammengefasst. Also wichtig ist, glaube ich, die Tatsache, dass an sich niemand von der Hilfe ausgeschlossen ist, der im Alltag einfach den Bedarf spürt an Unterstützung, um sein Leben einfach zu meistern.
Ja, Das, vielen Dank. Also ich würde jetzt gleich mal an die beiden, an Ihre Klienten das mal weiterreichen. Wie sind Sie denn auf dieses Angebot gekommen oder aufmerksam geworden? Ronja, wollen Sie anfangen?
Ja. Also ich habe in einem betreuten Heim gewohnt und ja, ich wollte dann ausziehen, eine eigene Wohnung, und das wollte aber nicht alleine, weil ich ja trotzdem Unterstützung brauche und Hilfe brauche, und ich wollte aber auch nicht bei dem Verein bleiben, wo ich gewohnt habe. Und ein Betreuer, der dort mich betreut hat, ist kurze Zeit davor zur Diakonie und hat dort angefangen zu arbeiten. Der ist auch immer noch dort, der heißt Volker.
Ja.
Und genau, der hat dann gesagt, das könnte passen.
Ja.
Und dann habe ich mit meiner gesetzlichen Betreuerin geredet. Die hat dann beim Sozialamt das halt beantragt irgendwie. Und dann kam auch schon eine Betreuerin von der Diakonie vorbei. Und dann ging das los.
Ja, und Sie haben sich dann auch gleich getraut?
Ja, also ich bin dann ja in eine eigene Wohnung gezogen. Das ist jetzt schon sehr lange her, war 2014. Und seitdem bin ich bei der Diakonie. Mhm.
Schön. Mike, wollen Sie was ergänzen?
Ja, ich habe auch Hilfe gesucht hier in Jena. Ich bin von Leipzig nach Jena 2011 gezogen. Und da habe ich erstmal ein bisschen so mit meinen Geschwistern zusammengelebt. Und dann seit 2019 habe ich eine eigene Wohnung. Und um da zurechtzufinden, habe ich dann über das Café 13, die Beratungsstelle, habe ich eine Anfrage gestartet wegen Betreuer. Und das sind wir auch fündig geworden mit der Diakonie. Mhm.
Also der Weg ging
übers Café 13.
Übers Café 13.
Hat sich gut ergänzt, ja. Mit dem Café 13 arbeiten wir ja schon auch sehr lange zusammen. Die kriegen unsere Termine von den Gruppentreffen. Wir kriegen von dort die Termine, wenn was Besonderes im Café 13 läuft. Das ergänzt sich immer wunderbar. Also es ist schön, dass es solche Wege nimmt, ne? So wie Sie es jetzt beschrieben haben. Mit einem Bedarf irgendwo hinzugehen. Wir haben in Jena so viel im Angebot. Und an uns ist es halt immer, ich sag mal, die Profis in Anführungszeichen, diese Angebote eben auch publik zu machen, ne? Dass Menschen das wissen. Und dazu dient eben auch die heutige Sendung, das so richtig schön zu streuen hier, wie toll dieses Angebot der Diakonie wirkt. Umso besser, wenn eben auch Menschen mit dabei sind und die Sendung mit uns gestalten, die das selber erleben, ja, wie gut das tut, wie sehr das im Leben geholfen hat oder noch hilft und auch weiter helfen wird.
Ja, danke, dass Sie schon mal uns erzählt haben, wie Sie dazu gekommen sind, aber ich möchte jetzt Herrn Fritsche doch noch mal fragen, wie kann man denn die Unterstützung für sich überhaupt aktivieren?
Also, man müsste das Eingliederungshilfeteam kontaktieren, was zum Fach Sozialdienst gehört, am Lutherplatz 3, und dort einen Termin vereinbaren. Oder auch als Hausbesuch. Das würden die auch machen. Und das kann der Betroffene machen, aber auch die Eltern, auch die gesetzliche Betreuung, wenn eine vorhanden ist, oder auch der Hausarzt. Hauptsache, es macht jemand. Dann wird ein Antrag ausgefüllt auf Eingliederungshilfe, und der Fachsozialdienst stellt dann an uns eine Fallanfrage, und das besprechen wir im Team, und dann wird ein passender Mitarbeiter gesucht. Ne? Nicht jeder Klient will zum Beispiel einen Mann oder eine Frau oder einen alten Kollegen oder einen Jungen. Also das muss dann auch matchen. Und dann kümmern wir uns um die Kontaktaufnahme mit dem potenziellen Klienten.
Ja. Frau Möbius, die wollten uns, glaube ich, noch ein bisschen sagen, welche Diagnosen denn so am häufigsten sind oder mit welchen Belastungen kommen die Klienten.
Genau, also die Krankheitsbilder, mit denen wir einfach im Alltag zu tun haben, sind ja oft die unsichtbaren. Ne? Also unsere Klienten sind ja oft nicht sichtbar eingeschränkt, aber kommen eben mit einem großen Päckchen, was dazu führt, dass sie Unterstützung brauchen. Und genau, die häufigsten Diagnosen, mit denen wir zu tun haben, sind Depressionen, Borderline-Persönlichkeitsstörungen, Schizophrenie, Angst- und Zwangsstörungen, aber auch ADHS und alles vom Autismus-Spektrum, Traumafolgestörung, PTBS, auch Demenz ist ja auch eine psychiatrische Geschichte, Und die Liste ist am Ende ja nach unten weiter offen. Also wir schließen keine Diagnosen aus, es sei denn, es sind Erkrankungen, die quasi eine Zusammenarbeit einfach nicht möglich machen. Ne? Weil der Klient hat ja immer eine Mitwirkungspflicht. Und wenn er der nicht nachkommen kann aufgrund seiner Erkrankung, dann sind wir nicht das richtige Setting. Wir unterstützen aber auch Menschen, die mit einer Suchterkrankung kämpfen. Wir haben viele Mischdiagnosen und auch körperliche und oder kognitive Einschränkungen. Also das Potpourri ist ganz, ganz breit und uns ist es einfach ganz wichtig in unserer Arbeit, die Berührungsängste mit Menschen mit psychischen Erkrankungen abzubauen. Dass man einfach erkennt, dass das Menschen sind, die auch in unserer Gesellschaft leben, die keine Gefahr darstellen. Viele Menschen haben wirklich Sorge, weil diese Menschen für sie unberechenbar scheinen. Und wir sind einfach davon überzeugt, dass das überhaupt nicht gegeben ist, dass das ganz wertvolle Mitglieder unserer Gesellschaft sind. Und deswegen sind auch alle Diagnosen für uns völlig in Ordnung. Viele unserer Klienten leiden aufgrund der Diagnosen an fehlender Teilhabe, an sozialer Isolation, Einsamkeit und Ängsten. Und wir hoffen einfach, dass wir mit unserer Hilfe das ein bisschen aufbrechen können. Und was uns auch wichtig ist zu sagen, ist, dass auch Menschen, die noch keine Diagnose haben, sich um diese Hilfe bemühen können, weil uns auch bewusst ist, dass es sehr, sehr schwer ist, eine Diagnostik zu bekommen, gerade in Jena Facharztmangel besteht. Und wir natürlich wollen, dass die Menschen sich auch trauen, zu uns zu kommen, wenn es eben noch keine bestehende Diagnose gibt oder sie vielleicht noch gar nicht wissen, was bei ihnen eigentlich los ist, warum sie so viele Baustellen haben. Genau, und dann unterstützen wir auch dabei, eine Diagnose zu erhalten. Das ist auf jeden Fall auch unsere Aufgabe. Und genau, unsere Ronja und Mike würden auch gerne selber was dazu sagen, mit welcher Diagnose sie denn bei uns sind.
Also ich bin mit verschiedenen Diagnosen da, auch körperlichen. Also ich habe einen schweren Gendefekt und kann öfters dadurch auch nicht richtig laufen oder muss zu Ärzten und das fällt mir ziemlich schwer und da werde ich dann immer begleitet und unterstützt. Zusätzlich habe ich Depressionen, eine komplexe PDBS, Angst- und Zwangsstörung und das behindert mich dann doch ganz oft im Alltag. Also ich kann beispielsweise jetzt für mich nicht telefonieren, das mache ich dann meistens mit Grit zusammen. Also eigentlich jeder Bereich, auch wenn man jetzt in die Klinik fährt. Ich war mal in der Nähe von Frankfurt in der Klinik und ich wäre nicht alleine mit dem Zug dorthin gekommen und auch die Zugfahrt selber wäre schon zu anstrengend gewesen. Und dann haben wir das aber geschafft, mit der Krankenkasse das zu organisieren, dass die Fahrtkosten übernommen werden. Und dann hat mich die eine Betreuerin, weil ich habe zwei durch die vielen Stunden, die ich habe, hat mich die eine Betreuerin hingebracht mit dem Auto und dann wurde ich dann auch dort wieder abgeholt mit dem Auto. Also ich weiß, dass das bei anderen Trägern jetzt nicht so ist, weil ich habe sehr viele Freunde, die auch bei anderen Trägern sind, aber die Diakonie schafft auf jeden Fall gleich alles irgendwie möglich zu machen.
Schön, super. Mike, wollen Sie was ergänzen oder von Ihnen berichten?
Ja, meine Erkrankung ist eine paranoide Schizophrenie. Das heißt, ich habe optische und akustische Halluzinationen. Das nehme ich schon seit über 35 Jahren mit mir mit. Mehrere Krankenhausaufenthalte. Ich bin jetzt schon fast 10 Jahre stabil. Bin auch gut eingestellt. Ja.
Ja, vielen Dank für Ihre Offenheit hier im Radio. Ja. Und ich denke, das macht ganz viel Mut, auch für Menschen, die uns zuhören, da auch aktiv zu werden und die Hilfe bei der Diakonie anzunehmen und zu sehen, dass es möglich ist, ne, ambulant betreut zu wohnen. Vielen Dank dafür.
Ja, eine weitere Frage haben wir natürlich in der Rückhand und zwar interessiert uns, wie so ein ganz typischer Unterstützungsprozess aussieht, von der ersten Kontaktaufnahme bis zur laufenden Begleitung. Wer kann uns das mal beschreiben von Ihnen beiden jetzt, die Mitarbeiter?
Ich würde das jetzt mal übernehmen, habe aber noch eine Ergänzung zur vorherigen Frage, zur paranoiden Schizophrenie.
Gerne.
Diese Erkrankung löst ja bei vielen Menschen aus der Mitte der Gesellschaft vielleicht auch Unbehagen, vielleicht sogar Angst aus, weil diese Erkrankung schon mit dem Vorurteil behaftet ist, dass das alles verrückte Straftäter werden. Und das ist definitiv nicht der Fall. Mit einer guten medikamentösen Einstellung und einer Krankheitseinsicht, wie es bei Mike der Fall ist, kann man mit Abstrichen ein sehr gutes Leben führen. Und das musste auch ich lernen. Ich bin erst seit August dabei und war bei der Erkrankung auch vorsichtig, aber durch Mike habe ich mich da auch weiterentwickelt. Das wollte ich gerne noch nachschieben.
Hm, ja. Und danke, die Statistik sagt auch was anderes, ne? Wenn man die sich mal genau anschaut, wie viele Straftäter unter denen sind. Das sind nämlich nicht mehr als in der breiten Bevölkerung.
Genau.
Danke nochmal für die Aufklärung.
Jetzt zur Frage, wie dieser Unterstützungsprozess aussieht. Also wenn wir uns dann mit den Klienten in Verbindung gesetzt haben, dann lernt man sich erst einmal kennen, wie es bei jeder menschlichen Beziehung der Fall ist. Und wenn das dann passt, schreibt man nach der ersten Zeit zusammen einen sogenannten Teilhabeplan, ein ITP genannt. Und der wird für in der Regel 2 Jahre erstellt, zusammen mit dem Sozialamt. Und darin werden eben Ziele erarbeitet, die man mit dem Klienten oder die der Klient mit unserer Hilfe erreichen will. Von ganz kleinteiligen Zielen bis großen Lebenszielen ist da alles dabei. Wir bearbeiten beispielsweise die Postangelegenheiten. Wir begleiten unsere Klienten zu Terminen, Arztterminen oder Bürgerservice oder ähnliches. Auch PIA-Termine. Dann sind die psychosozialen Gespräche das Klebmittel unserer Arbeit. Also die Entlastung, dass unsere Klienten offen reden können, ist schon sehr viel wert. Dazu versuchen wir bei der Organisation der Tagesstruktur zu helfen und alltagspraktische Fähigkeiten zu erarbeiten, wie Einkaufstraining oder Wegetraining. Dazu sind Sachen wie Wohnungssuche dabei, Bewegungstraining, also einfach auch unterwegs zu sein. Viele leben den Großteil allein in ihrer Wohnung und die müssen halt auch rauskommen, ja? Soziale Teilhabe zu ermöglichen, das sind so die wichtigsten Sachen. Und ich hatte vorhin gesagt, dass wir zu 95% im 1-zu-1-Setting arbeiten. Da bleiben ja noch 5% übrig. Und die gestalten wir bei uns so, dass wir alle paar Monate Ausflüge organisieren. Wir haben insgesamt roundabout 180 Klienten. Und wir können uns immer einen Bus organisieren. Und dann fahren wir mit unseren Klienten auch zu Ausflügen. Also das Letzte, was wir gemacht haben, war ins Meeresaquarium Zellameles zu fahren. Da waren 7 Klienten dabei und ja, das war eine sehr runde Sache. Und so lernen sie auch wieder, sich in einer sozialen Gruppe zu verhalten.
Hm. Die wirken sicherlich auch selbst mit, ne? Die Menschen, die sie betreuen, bei der Zielfindung. Wo fahren wir denn hin? Was wollen wir denn in diesem Jahr erleben? Also könnte ich mir vorstellen, ne, dass sie mit organisieren, dass sie mit Ideen haben und sie als Diakonie dann eben schauen, inwieweit das umsetzbar ist. Oder? Ist das richtig?
Genau, das ist jetzt im Januar erst der Fall gewesen. Da gab es ein großes Treffen mit unseren Klienten und da wurden zuhauf Ideen für dieses Jahr gesammelt.
Das ist gut, wenn die Ideen nicht ausgehen.
Wir haben dann noch eine Tischtennisgruppe im Martin-Niemöller-Haus einmal pro Monat, jeden zweiten Mittwoch. Genau.
Sportlich, also auch dabei sein, ja.
Ja.
Und das Beispiel, was Ronja vorhin brachte, hat uns ja auch gezeigt, dass eben auch so eine Begleitung zu einem in der Ferne liegenden wichtigen medizinischen Termin möglich ist, ne? Dass man sich da eben nicht alleine auf die große Fahrt begeben muss, sondern dass eben auch dafür eine begleitende Hilfe da sein kann, wenn sie benötigt wird, ne?
Ja, genau. Also ich glaube, was vielleicht noch wichtig ist zu betonen, ist, dass wir uns klar von pflegerischen Tätigkeiten abgrenzen, auch müssen, weil das tatsächlich nicht das Profil ist, unter dem wir arbeiten. Also wir sind kein Pflegedienst, ne? Aber wir sind die, mit denen man gemeinsam einen Pflegedienst suchen und aktivieren kann. Wir sind keine gesetzlichen Betreuer, aber wir arbeiten mit denselbigen Hand in Hand. Wir sind keine Therapeuten, aber auch da helfen wir, diese zu finden, Klinikaufenthalte zu organisieren. Also dieses gemeinsam mit dem Klienten, aber nicht in seinem Namen. Also das ist das, was einfach unser Auftrag ist. Ne, wir machen mit dem Klienten alles, was er braucht, was er sich wünscht, nach seinem Willen, aber nicht für ihn. Genau, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig dazu zu sagen.
Und wenn jetzt jemand zum Beispiel die Finanzierung nicht über die öffentlichen Stellen bekommen würde, wie ist das möglich? Kann ich das auch als Privatperson bei Ihnen buchen sozusagen?
Ja, genau. Die Hilfe gibt es auch als sogenannter Selbstzahler. Und die Grenze, an der wir uns bewegen, bis das jemand selber bezahlen muss, die ist sehr hoch. Die ist bei knapp 70.000 Euro aktuell. Also wenn man ein Vermögen unter diesem Wert hat, wird das quasi vom Sozialamt übernommen. Genau, also wir haben kaum Selbstzahler.
Mhm. Ja. Danke.
Ja, jetzt haben wir ja sehr viel zum theoretischen Ablauf gehört von Frau Möbius und Herrn Fritsche, sehr konkret. Und jetzt würden wir gerne von Ihren Erfahrungen mal hören, Ronja und Mike, wie bei Ihnen konkret die Hilfe aussieht. Wie werden Sie unterstützt?
Also bei mir ist es ziemlich verschieden. Manchmal sind es einfach Arztbekleidungen und so. Aber auch viel einfach auch Gespräche, zu mir nach Hause kommen oder auch mal kurzfristig telefonieren, wenn ich jetzt schreibe, mir platzt gleich der Kopf, ich kriege das gerade nicht alles organisiert, einfach um die Sachen ein bisschen wieder klarer zu bekommen. Oder mal einkaufen oder auch mal kochen, weil mir zum Beispiel es sehr, sehr schwer fällt, für mich selber zu kochen. Und haben wir auch schon gemacht, dass wir das dann einfach mal geplant haben. Ich war sogar schon schwimmen, weil das mit durch meine Erkrankung der einzige Sport ist oder so, was ich halt machen kann, ohne dass ich ganz große Probleme kriege, aber ich mich nicht alleine getraut habe. Und dann sind wir halt mal in der Zeit auch schwimmen gegangen. Also es ist, ja, ist eigentlich fast alles irgendwie möglich, da wo man halt gerade den Hilfebedarf hat. Und bei mir ist auch sehr viel Gespräch. Und aber oft halt auch einfach organisatorisch, dass mir jemand hilft, mal einen Termin zu machen, weil es mir einfach sehr schwer fällt zu telefonieren.
Und Sie haben dann, darf ich fragen, Sie haben dann einen festen Betreuer oder
ich
Betreuerin?
Ich habe zwei, ja. Weil ich ja über ein anderes Sozialamt laufe, über Oberfranken, und dadurch halt viel mehr Stunden habe. Mhm. Und das kann eine Person, glaube ich, alleine dann nicht machen. Deswegen habe ich Grit und Silvia. Und ja, Grit habe ich auch schon sehr lange. Und ja. Silvia habe ich jetzt seit einem Jahr. Mhm. Genau, aber das passt halt auch immer echt super. Also es klappt eigentlich also mit jedem echt gut.
Es ist ja trotzdem dieses sich einlassen auf eine Person, ne, ja. Die man erstmal nicht kennt, einen fremden Menschen, ja. Und dann ist es natürlich eine Vertrauensgeschichte,
also am Anfang,
wie sich das so aufbaut.
War schwierig.
Glaube ich Ihnen, ja.
Aber ja gut, dann habe ich am Anfang gleich schon Maren kennengelernt und mit Maren war das halt auch, die ist jetzt auch wieder da. Die ist jetzt wieder da, ne? Ja, genau. Und das war halt einfach super, weil ich hatte da schon eine Begleitung nach Hamburg zu einem Vorgespräch gehabt und das hat sie halt sofort schon mit mir organisiert und ist mit mir dann auch mit dem Zug nach Hamburg gefahren an einem Tag und wieder zurück. Also nur damit ich halt die Begleitung habe zu dem Vorgespräch, falls es mir dann danach nicht gut geht. Also insgesamt schon die Fahrt ist ja schon schwierig alleine, aber beim Vorgespräch kommen ja doch dann Themen hoch und falls es mir dann halt einfach überhaupt nicht gut geht, dass ich dann halt nicht alleine bin. Also das haben wir auch gleich von vornherein gemacht, deswegen war da schon die Beziehung dann gleich viel, viel intensiver und enger. So, ja, es ist halt so auch familiär, also genau, ich fühle mich halt einfach sehr wohl. Also ich bin sehr froh, dass ich die Diakonie habe.
Mike, wolltest du was berichten?
Ronny hat ja eigentlich schon vieles erzählt, was bei mir auch so ist. Das sind vor allem die Gespräche, die man führen kann. Also ich bin mit dem Rocco auch sehr zufrieden. Ja, er unterstützt mich in mehreren Sachen, wie zum Beispiel Haushalt oder Gespräche führen, Tipps geben, ein bisschen lachen, ein bisschen Spaß machen. Ja, oder mal nicht zu Hause treffen oder mal auswärts treffen, dass man mal auch an die frische Luft kommt. Ja, nee. Der Rocco ist nicht der erste, den ich habe vom ABW. Ich hatte schon zwei vorhergehende gehabt. Und ja, das lief eigentlich alles immer sehr gut.
Mhm. Rocco ist ja auch noch nicht so lange dabei, ne? Hatten wir gehört, erst seit Sommer, ja.
Seit letzten Sommer, ja.
Genau, und der Mike, der hatte ja dann ABW beendet, weil er schon sehr weit in seiner Selbstständigkeit war. Hat dann aber festgestellt, dass ihm doch was im Leben wieder fehlt und deswegen wurde die Hilfe reaktiviert mit einer relativ geringen Anzahl an Stunden, da der Mike schon sehr viel selber auch kann, aber ab und zu auch mal die Rückversicherung braucht, ne, bei Postangelegenheiten, ob er das jetzt richtig verstanden hat.
Oder auch Arztbesuche und so.
So eine Bestärkung einfach. Ne? Schon entscheidet selbst, aber braucht eben auch hier und da nochmal Bestärkung.
Genau.
Super. Ja, Herr Fritsche, Frau Möbius, eine andere Frage haben wir noch zu Ihrem speziellen Angebot der Diakonie. Was ist da eigentlich das Besondere? Also ich sehe das so als Alleinstellungsmerkmal in Jena. Wir wollen ja nicht 2, 3, 4, 5-spurig parallel fahren, sondern das machen Sie halt bei der Diakonie. Wie heben Sie sich von anderen Unterstützungsangeboten ab?
Also wir glauben und sind uns auch der Sache sicher, dass für uns ganz besonders steht, dass unsere Hilfe sehr niederschwellig ist, sehr persönlich und sehr flexibel. Also unser Ziel und unsere Arbeitsgrundlage ist Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, uns geht es darum, den Klienten einfach Sicherheit zu geben und sie bei ihren Zielen zu unterstützen. Wir streben Verselbstständigung an. Das ist ja ganz vielen Klienten ganz wichtig. Und wir wollen vor allen Dingen eine Zustandsverschlechterung abwenden. Das heißt, es geht darum, das Stationäre zu vermeiden, sei es das stationäre klinische Setting oder auch das stationäre Wohnen. Genau, das ist so unser Credo, ne, dass wir versuchen wollen, solange es geht, die ambulante Hilfe aufrechtzuerhalten. Was ganz wichtig ist, ist die Mitwirkungspflicht unseres Klienten, eben weil diese Hilfe eine ganz freiwillige ist. Also es gibt keinen Zwang, es geht ganz allein um den Willen des Klienten. Es wird auch nur das passieren, was der Klient möchte. Ne? Also wir setzen uns über niemanden hinweg, wir setzen uns nicht über die Wünsche des Klienten hinweg, sondern wir unterstützen ihn dabei, was er sich für sich in den Kopf gesetzt hat. Und ich glaube, das ist sehr besonders, ne? Dass wir nicht nach einer Vorgabe arbeiten, die den Klienten aufgedrückt wird. Ne? Wir sind so eine Art Case Manager für ihr Leben, wenn wir das so beschreiben können. Und wir begleiten einfach außerfamiliär. Das heißt, wir bilden nochmal so eine extra Unterstützung neben der Familie, was ganz oft wichtig ist, um sich davon einfach abzugrenzen, um die Eltern so ein bisschen aus der Verantwortung zu nehmen, um vielleicht auch Geschwister und so weiter so ein bisschen vor diesen schweren Themen zu schützen. Viele Klienten können sich uns gegenüber auch viel besser öffnen, ne, weil wir eben so ein Stück Distanz ist ja trotzdem immer da. Wir leisten ganz viel Beziehungsarbeit, also die Hilfe macht es möglich, dass wir ganz viel Zeit in Beziehung stecken können mit dem Klienten und sie dadurch mit uns auch verlässliche Beziehungen kennenlernen können. Ganz viele unserer Klienten haben das in ihrem Leben nicht. Also die haben keine Person, die zuverlässig da sind, die immer ja, Sicherheit geben können, und das kann unsere Hilfe aber. Wir sind greifbar, wir sind im Leben und wir gehen auch nicht weg. Ne, auch wenn es mal Diskrepanzen gibt, wenn es vielleicht auch mal Unstimmigkeiten gibt, wir sind zuverlässig an der Seite der Klienten. Und das ist auf eine ganz respektvolle Art, ganz partnerschaftlich gedacht. Und deswegen, ja, ist diese enge emotionale Bindung wichtig für die Stärkung des Selbstwertgefühls der Klienten. Und ich glaube, das macht die Hilfe ganz besonders.
Ich habe ein Zeichen von Ihnen gehört, gesehen?
Ja, also selbst in der Corona-Zeit, als das Treffen dann nicht möglich war, gab es dann wirklich also alles möglich gemacht, dass man halt über Video telefoniert oder sich draußen trifft, also so, dass die Hilfe trotzdem stattfinden kann. Das fand ich richtig toll, weil ich habe von anderen gehört, ja, aber mir fällt das jetzt aus, weil es ist nicht möglich, weil kein Kontakt und was weiß ich. Und ich war dann zur Zeit auch bei meinen Eltern in Oberfranken, weil ich hier einfach nicht mehr einkaufen gehen konnte und so, weil ich ja durch meine Erkrankung wirklich sehr hoch vom Risiko war. Und ich habe 3, 4 Mal mit Grit in der Woche auf jeden Fall auch dann telefoniert oder wir haben dann Video gemacht. Und das fand ich halt echt richtig toll, dass das trotzdem irgendwie möglich war, den Kontakt zu halten und die Unterstützung zu haben, obwohl man sich halt nicht persönlich gerne jetzt dann sehen konnte, wie die ganze Zeit davor halt auch. Also da war auch, glaube ich, noch Maren mit dabei. Mhm. Also die hat das dann auch gemacht mit Video und allem. Und ja, da war ich echt richtig dankbar.
Na, meine Betreuerin kam auch zu Corona-Zeiten zu mir, aber mit Maske. Das war ja erstmal egal, Hauptsache sie war da. Ja.
Ich würde auch noch mal was ergänzen wollen. Ich glaube, das Alleinstellungsmerkmal dieser Hilfe ist auch, die Langfristigkeit, mit der die Hilfe angelegt ist. Also wir haben teilweise Klienten, die sind seit über 20 Jahren bei uns und man ist wirklich ein wichtiger Bestandteil auch in deren Leben, was Grit gesagt hat. Ja? Mhm. Durch uns lernen sie auch ein besseres Konzept von menschlicher Beziehung kennen. Und das kenne ich jetzt bei, also zumindest aus meiner Berufsbiografie, aus keiner anderen Hilfe in der Form.
Ja, vielen Dank. Also Sie haben ja jetzt hier ganz viele Facetten aufgemacht, warum Ihnen das Angebot gut tut und was Sie ganz positiv erleben. Trotzdem meine Frage, wo gibt es Verbesserungen? Was, wenn ich jetzt mal sagen würde, Sie dürfen sich was wünschen oder da wäre so eine Stellschraube an, ja, Sie dürfen es jetzt sagen an Grit und Rocco, wo ist da ein Bedarf, wo sagen Sie, hier könnte es besser laufen?
Eigentlich wirklich überhaupt nicht. Also ich bin wirklich mega zufrieden. Wie gesagt, ich kenne es auch von anderen, da ist es, da gibt es bestimmt Sachen, aber eigentlich wird alles, was man in, wo man Hilfe braucht, auch irgendwie möglich gemacht. Also wie gesagt, selbst nach Frankfurt wurde ich gefahren, damit ich zur Therapie kann. Das habe ich von keinem von meinen Freunden gehört, dass das irgendwie mal so einfach gemacht wurde oder organisiert wurde. Deswegen, ich weiß nicht, was man, also ich bin mega zufrieden. Ich weiß nicht, also ich weiß, dass in Jena zum Beispiel wenig Stunden vergeben werden, dass andere gerne ein bisschen mehr Stunden hätten, aber das hat jetzt mit der Diakonie so nichts zu tun, sondern...
Nee, das entscheiden die ja nicht. Ja.
Genau, also ich weiß nichts, also mir ist nur wichtig, dass ich Grit weiterhin habe und Silvia und halt meine Betreuer.
Da drücken wir auf jeden Fall mal die
schon
Daumen,
viele. Ja.
Also ich kann mich auch nicht beklagen, ich hatte ja nicht nur einen Rocco, ich hatte ja auch noch zwei andere gehabt vor dem Rocco, also wunderbar, also die helfen überall, wo sie können, ja. Auch bei verschiedenen Arztbesuchen, wie vorhin schon gesagt wurde. Also ich kann mich überhaupt nicht beklagen.
Ja. Und das können wir nur, weil das in unserer, also es unser Arbeitgeber auch fördert, unsere Mitarbeiterzufriedenheit. Und das strahlen wir auch auf unsere Klienten ab. Weil wir so frei sein dürfen, profitieren natürlich auch die Klienten davon.
Das klingt nach ganz tollem Arbeitsumfeld. Also viele hören hier hoffentlich zu bei der Sendung und wir wollen natürlich gut für dieses Diakonieangebot informieren. Mike und Ronja, was würden Sie jetzt aus Ihrer Erfahrung jemandem raten, der sich in einer schwierigen Lebenssituation befindet und sich eventuell psychisch oder körperlich nicht so richtig gesund fühlt oder sogar eine Diagnose hat? Was kann die Person tun, um ihre persönliche Lebenssituation zu verändern? Haben Sie vielleicht so in 1, 2, 3 Sätzen für die einen absoluten Tipp?
Erstmal mit seinen Freunden oder mit seinen Eltern drüber reden. Und vielleicht dann über, wie gesagt, vorhin schon über das Café 13 sich da in der Beratung vorstellen, weil die helfen eigentlich einem weiter. So war es bei mir. Ich habe mich in der Beratungsstelle im Café 13, habe ich mir einen Termin geben lassen und die haben dann das Sozialamt angerufen, die haben das alles gemanagt. Und dann kommt es zu einer Gegenüberstellung und wird dann halt über die Sache gesprochen, wie es weitergehen soll und meistens wird es bewilligt. Okay. Also man soll sich erstmal an seine Kumpels wenden oder an seine Eltern, ob sie ihm weiterhelfen können und
Und dann findet sich irgendwie alles, klingt das für uns. Also wirklich relativ gut organisiert und einfach zu verstehen auch und einfach zu verfolgen, diesen Weg. Ja, Ronja, bei Ihnen, wie war es?
Ich mache ja öfter schon Werbung oder so, also von Freunden schön. Einfach. Ja. Also ich habe auch zum Beispiel meinem besten Freund gesagt, du hast Probleme mit der Post und so und allem. Und er hat auch eine psychische Diagnose. Und ich habe gesagt, dann frag doch einfach mal nach. Er war zu dem Zeitpunkt im BDZ, also in diesem Berufstrainingszentrum. Und die haben das dann auch mit ihm zusammen organisiert. Also ich sagte schon öfter zu den Leuten, also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, da einfach auch relativ zügig Hilfe zu kriegen, dass das organisiert wird. Also wenn man sich nicht selber jetzt irgendwie beim Sozialamt melden kann, dann gibt es auch andere Vereine, die das dann, wo einen unterstützen und das dann machen.
Mhm. Und wenn sich jemand ganz doll traut und ganz mutig ist, dann kann der auch bis zur ICOS kommen und vielleicht eine Selbsthilfegruppe suchen, ne, zu dem jeweiligen Thema. Weil wir haben ganz viele Gruppen im Angebot. Da geht es immer auch um seelische Gesundheit, um psychiatrische Diagnosen. Also da auch gerne an uns verweisen, bei uns schauen und dann vielleicht mit anderen Menschen zusätzlich zum Kaffee 13 und zu den Runden, in denen sie sich eh schon gut aufgehoben fühlen, vielleicht auch noch andere kennenlernen und die auch wieder ermutigen vielleicht, ne, um bei der Diakonie Hilfe zu suchen.
Und ich möchte jetzt nochmal auf die beiden Fachkräfte hier zukommen. Und zwar habe ich wirklich von Ihnen auch im Vorgespräch gehört, dass die Arbeit im ambulant betreuten Wohnen schon sehr attraktiv ist, weil sie fachlich hoch angebunden ist und auch viel Sinn stiftet. Das habe ich rausgehört aus dem Gespräch. Wie unterstützt Sie denn Ihr Arbeitgeber die Diakonie dabei, dass das so ist und vielleicht in der Zukunft auch so bleibt?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass diese Arbeit sehr anspruchsvoll ist, ne, und auch ein hohes Stresspotenzial birgt, aber wir einfach durch unseren Arbeitgeber uns sehr wertgeschätzt fühlen und wir an einer sehr langen Leine gehalten werden, möchte ich es jetzt mal nennen. Also wir genießen wirklich großes Vertrauen und ich glaube, das ist was uns wichtig ist, was uns einfach auch Energie gibt, diese Arbeit gut zu machen. Wir haben ein ganz fantastisches Team. Dafür müssen wir auch einfach eine Lanze brechen. Also das ist ganz besonders. Wir sind ganz viele ganz tolle Kollegen, haben eine ganz fantastische Leitung, die uns zumindest das Gefühl gibt, dass sie uns vertraut bei allem, was wir tun. Und als Diakonie-Bonus, was uns ganz wichtig ist, ist die Psychohygiene, die unterstützt wird. Wir haben ganz viele Supervisionstermine im Jahr. Das ist, wissen wir auch, das ist überhaupt nicht gang und gäbe. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar, weil das für unsere Arbeit wirklich wichtig ist. Genau, es ist eine sehr transparente Arbeit mit unserem Träger. Und genau, was wir einfach auch wirklich schätzen, ist, das ist ja ein evangelischer Träger, dass aber das Anforderungsprofil auch an uns Mitarbeitende sich einfach auch in den letzten Jahren sehr geöffnet hat. Also man kann auch als konfessionslose Fachkraft bei der Diakonie arbeiten, solange man einfach diese Werte mitträgt, was wir ja absolut tun. Das ist ein humanistisches Weltbild, von dem wir reden, ne? Wir sind wertschätzend den Klienten gegenüber und genau, wir fühlen uns dort absolut gesehen und wertgeschätzt. Das ist wirklich sehr, sehr schön zu wissen.
Und ich habe, seit ich bei der Diakonie arbeite, noch nie ein schlechtes Wort von einem Kollegen oder einer Kollegin über jemand anderen gehört. Das ist zumindest in meiner Wunderbar. Berufsbiografie outstanding. Das habe ich noch nirgendwo erlebt. Das ist einfach das Klima, was vorgelebt wird. Der Fisch steckt meistens vom Kopf. Bei uns riecht er sehr, sehr gut. Und das strahlt auf alle ab.
Musik in unseren Ohren, super, ja. Und wo findet man nun diesen Ort? Können Sie vielleicht noch etwas sagen?
Wenn man ein Büro sucht,
wo man sie findet? Wie kommt man mit Ihnen in Kontakt direkt jetzt?
In der Griedgasse 22.
Griedgasse 22. Ah ja, okay, ja, ich weiß, wo es ist.
Genau, also das Büro ist natürlich nicht immer besetzt, weil wir sind ja alle als Einzelkämpfer unterwegs. In Jena unterwegs, aber wir haben ja eine Leitung, die etwas mehr Zeit in diesem Büro verbringt und man trifft, wir sind 14 Kollegen, eigentlich trifft man fast immer jemanden an. Also gerne auch wirklich einfach vorbeischneien, einfach mal an die Tür klopfen, da sitzt immer jemand sehr, sehr Nettes, wenn jemand da ist.
Ja, und wenn das jetzt keine Einladung war, also die Stunde ist auch zu Ende. Also vielen Dank an Sie beide, die Profis von der Diakonie.
Haben Sie noch ein Schlusswort? Sie beide, Mike und Ronja, wollen Sie noch irgendwas?
Ja, wollte Mike und Ronja auch sehr danken dafür, dass sie sich hierher getraut haben. Das erste Mal im Radio. Vielleicht macht das Geschmack auf mehr. Also es werden immer Radiomacherinnen und Macher gesucht, die hier Musiksendungen machen, also durchführen dürfen. Da können Sie hier offene Türen einlaufen. Also vielen Dank an Sie alle vier. Ja, und wir hören uns wieder am 5. März hier an dieser Stelle, dann auch wieder von 3 bis 4 mit dem Selbsthilfemagazin Chance. Tschüss an alle hier im Büro und auch an alle zu Hause.
Dankeschön.
Danke, danke. Ciao.
Danke. Tschüss.